Hallo und willkommen zu diesem Deep Dive. Heute schauen wir uns einen Song an, der feiert bald sein 13-jähriges Jubiläum.
Mhm.
Stardust von Lena Meyer-Landrut. Veröffentlicht wurde der am 21. September 2012. Auf den ersten Blick vielleicht ja, einfach ein weiterer Pop-Hit.
Genau. Aber man muss da kurz was abgrenzen, finde ich. Es gibt ja echt viele Songs, die Stardust heißen.
Stimmt, der Jazz-Klassiker.
Richtig, von Hoagie Carmichael oder auch dieser French House-Track. Aber Lenas Stardust ist schon was Besonderes in ihrer Karriere, oder?
Absolut. Und genau das ist heute unsere Mission, basierend auf der Analyse, die wir uns ja angeschaut haben. Wir wollen verstehen, wie ausgerechnet Stardust, also ein Song, den Lena ja nicht selbst geschrieben hat, wie der paradoxerweise zu ihrer, ja, künstlerischen Unabhängigkeitserklärung wurde. Der Moment, wo sie sich vom ESC-Phänomen löste.
Ja. Klar, der Sieg unter Raabs Fittichen.
Und eben von dieser Ära Stefan Raab, der ja ihre ersten Alben stark geprägt hat.
Genau, der sie produziert und begleitet hat.
Lass uns das mal auspacken.
Sehr gerne. Also die ersten beiden Alben, My Cassette Player und Good News, die waren ja wirklich extrem von Raab geprägt.
Total.
Und das Album Stardust, das kam ja dann kurz nach der Single raus, am 12. Oktober 2012. Das war das erste, wo er gar nicht mehr beteiligt war. Ein ganz bewusster Bruch.
Okay, und hat man das auch gemerkt? Also von außen? War das hörbar, dieser Bruch?
Definitiv, ja. Das haben die Kritiken auch sofort bemerkt. Der Münchner Merkur hat zum Beispiel geschrieben, der neue Sound sei viel lässiger, frischer, internationaler.
Ah, interessant.
Ja, anders als diese frühere, wie sie es nannten, klinisch reine TV-Total-Soul.
Okay, also ein Sound, der vielleicht mehr für die Fernsehshow gemacht war. Weniger eigenständig.
So kann man es vielleicht sehen, ja. Und was echt wichtig war, Lena hat ja bei 9 von 12 Songs auf dem Album selbst mitgeschrieben.
9 von 12, wow.
Ja, das war schon ein klares Signal, so nach dem Motto, hier übernehme ich jetzt das Steuer.
Okay, aber jetzt wird's ja richtig spannend, fast paradox. Das Album soll ihre Emanzipation zeigen, sie schreibt viel mit, aber die Lead-Single, der große Hit, Stardust, der ist nicht von ihr.
Genau das ist der Punkt. Der Song ist von Rosi Golan und Tim Myers.
Tim Myers, der war doch mal bei One Republic.
Richtig, genau der. Und produziert hat's Sven Meyer.
Wie passt das denn zusammen? Emanzipation mit einem fremden Song starten?
Ja, das ist das Kernstück der Strategie dahinter, würde ich sagen. Was ich faszinierend finde, sie hat den Song wohl erst ziemlich spät gehört. Das Album war anscheinend schon fast fertig.
Ach echt?
Ja, aber sie hat sofort dieses Hit-Potenzial erkannt. Sie hat ihn ja selbst ein sehr, sehr, sehr gute Laune-Lied genannt.
Okay.
Man könnte also sagen, dieser extern geschriebene Song war sozusagen der kommerzielle Brückenkopf. Ein zugänglicher Hit fürs Radio, der die Leute abholt.
Verstehe.
Und der ihr dann eben den künstlerischen Freiraum für den Rest des Albums gesichert hat. Da konnte sie dann mehr machen, was sie wollte. Mehr experimentieren.
Also quasi so ein kalkulierter Schritt. Ein Kompromiss, um die Tür aufzustoßen für die eigentliche Vision.
Mhm.
Gab es da keine Kritik damals, dass sie gerade für diesen Schritt einen Song von anderen nimmt?
Das ist eine gute Frage. So richtig laute Kritik findet man in den großen Reviews eigentlich weniger. Ich glaube, das lag daran, dass der Song einfach so gut ankam. Er hat funktioniert.
Der Erfolg hat die Entscheidung quasi gerechtfertigt?
Genau. Und der Erfolg war ja echt da. Direkteinstieg auf Platz 2 in Deutschland. Krass.
Platz 2, wow. Wer war auf 1?
Das war Asaf Avidan and the Mojos mit One Day Reckoning Song. Das war damals ein Riesenhit, der lief überall.
Ah ja, klar, der Song. Okay, aber Platz 2 ist stark.
Absolut. Das war ja schon Lenas dritter Top-2-Hit in Deutschland.
Mhm.
In Österreich Platz 14 und hierzulande gab's Gold. Über 150.000 verkauft.
Das ist schon eine Ansage. Vor allem als erster Schritt ohne dieses Raab-Sicherheitsnetz.
Total. Und die Kritiken waren ja auch positiv. Der Fokus hat von einem Lichtblick gesprochen. Und laut.de nannte ihn den extravaganten Spielmacher des Albums.
Spielmacher, das passt ja gut zur Idee des Türöffners.
Ja, genau. Dieser Erfolg war psychologisch und strategisch einfach enorm wichtig. Er hat halt gezeigt, okay, Lena funktioniert auch ohne Raab kommerziell. Das hat ihren neuen Weg nach außen validiert und ihr intern sicher auch Rückenwind gegeben.
Und dieser neue Weg, der wurde ja nicht nur hörbar, sondern auch sichtbar. Das Musikvideo, das war doch auch wichtig, oder?
Ja, enorm wichtig. Gedreht in Spanien, in dieser Halbwüste Bardenas Reales.
Sehr karge Landschaft, ne?
Total, rau, natürlich. Das war schon ein starker Kontrast zu vielen früheren Videos von ihr. Die waren ja oft sehr poliert, sehr bunt.
Stinkt.
Hier hat man eine erwachsenere Lena gesehen, irgendwie geerdeter.
Und das kam an.
Ja, total. Das Video hat ja 2013 auch den Echo gewonnen als bestes Video national.
Ah, okay.
Das war sozusagen die visuelle Übersetzung dieser Emanzipation.
Und der Song selbst hatte ja auch noch ein Leben nach den Charts, oder?
Ja, auf jeden Fall. Er war der Titelsong vom Album, das ja auch Gold geholt hat und auf Platz 2 war.
Mhm.
Dann lief er prominent im Kinofilm Jesus liebt mich.
Stimmt, das hattest du erwähnt.
Und er wurde sogar für eine große Werbekampagne in Großbritannien genutzt, vom Sender ITV.
Okay, also auch international wahrgenommen.
Ja, aber was ich fast am symbolträchtigsten finde, die Textzeile No One Can Catch Us.
Ja.
Die wurde zum Motto ihrer Tour 2013. Die hieß dann No One Can Catch Us Tour.
Ah, cool. Das ist ja wirklich ein klares Statement,
oder?
Oder?
Besser kann man die neu gewonnene Freiheit kaum auf den Punkt bringen.
Absolut. Also, was nehmen wir jetzt aus diesem Deep Dive mit? Stardust war halt viel mehr als nur ein netter Popsong.
Definitiv.
Es war Lenas strategisch echt clever platzierte Unabhängigkeitserklärung. Die hat dieses Paradox genutzt, mit einem Hit von anderen die eigene künstlerische Freiheit zu starten und zu finanzieren. Ein echter Wendepunkt.
Genau. Und das wirft am Ende eine wirklich interessante Frage auf, finde ich. Eine Frage, über die du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielleicht auch mal nachdenken magst. Wie oft brauchen Künstlerinnen und Künstler vielleicht genau so einen Schritt? Einen kommerziell etwas sichereren Anker, vielleicht sogar extern geschrieben, um sich überhaupt erst den Raum und ja die Freiheit für die ganz eigene, vielleicht auch riskantere künstlerische Vision zu erkämpfen.
Ein spannender Gedanke zum Abschluss.
Finde ich auch.